Ich heiße Michael Burda willkommen. Michael Burda ist gebürtiger Amerikaner, hat in Harvard und in Göttingen studiert und ist seit 1993 Professor an der Humboldt-Universität hier in Berlin. Sein Spezialgebiet ist die Makroökonomie, vor allem der Arbeitsmarkt, die Arbeitsmarktökonomie. Er ist außerdem zurzeit Vorsitzender des Vereins für Sozialpolitik. Das ist die Vereinigung der Wirtschaftswissenschaftler in den deutschsprachigen Ländern. Und wenn ich das recht sehe, haben Sie sich auch ein bisschen zur Aufgabe gemacht, am etwas ramponierten Image der Wirtschaftswissenschaftler zu arbeiten und das etwas ausgewogener und differenzierter darzustellen. Nun ist es ja so, dass, wie Sie vielleicht bemerkt haben, dieses Spiel hier so aufgebaut ist, dass der jeweils Fragende vom Antwortenden einige Texte zur Verfügung gestellt bekommen hat, um sich etwas zu orientieren, und dann weiß man in etwa, worauf man da einsteigt. Herr Burda hat es mir sehr leicht gemacht, hat mir es eigentlich zu leicht gemacht. Er hat mir einen Ausschnitt aus seinem Lehrbuch zur Makroökonomik geschickt, in dem Kapitel über Kredite, und da ist eine Textbox, und diese Textbox, die endet mit folgender Zeile, und damit komme ich zu meiner Frage. Ich habe nur zwei Fragen, allerdings wird sich die zweite Frage in drei Teilfragen auffächern. Also jetzt hier die erste Frage. Letzter Abschnitt dieses Kastens. Am Ende stellt sich als fundamentale Wahrheit heraus, dass es Kreditmärkte gibt, weil es Vorteile aus dem Handel gibt. Die Gründe dafür sind ein unterschiedliches Maß an Geduld, unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Möglichkeiten und unterschiedliche Informationen. Also, die fundamentale Wahrheit ist, dass es Kreditmärkte gibt, weil es Vorteile aus dem Handel gibt. Also in anderen Worten, man braucht sich jetzt nicht irgendwie groß Gedanken machen, dass Kreditmärkte irgendwie sehr verschieden wären von normalen Märkten, von Arbeitsmärkten, von Produktmärkten, sondern wie bei allen Märkten wird dann gehandelt, wenn der eine der Handelnden einen Vorteil daran sieht und der andere sieht auch einen Vorteil darin. Und die Unterschiede, gehandelt wird, weil die Leute unterschiedlich sind, sie haben unterschiedliche Vermögen, sie haben unterschiedliche Ressourcen. Und das Einzige, was jetzt hier ein bisschen anders ist, es geht um ein unterschiedliches Maß an Geduld. Geduld ist also jetzt der zeitliche Faktor, der hier mit reinkommt. Aber Geduld ist ja etwas, was davon ausgeht, dass das Ziel, das was dann erreicht wird am Ende, gegeben ist. Nur die einen sind ungeduldiger, die anderen sind weniger geduldig. Würden Sie sagen, dass damit die Dimension von Kredit geben und Kredit nehmen hinreichend modelliert ist?
Ja, ich habe nicht gesagt, dass all diese Märkte exakt abbilden lassen wie die Arbeitsmärkte und Gütermärkte. Ich habe nur gesagt, dass ein wesentlicher Grund, weshalb Menschen Kredite aufnehmen, ist, weil sie etwas ungeduldig sind. Und ich habe diese letzten zwei Gespräche mir angehört und ich dachte, wie kann ich das den Menschen ein bisschen plastischer machen? Ich habe nachgeguckt, was unser lieber Berliner Flughafen kostet. Der ist immer noch nicht fertig und der sollte eigentlich 4,5 Milliarden Euro kosten. Und ich habe mir durch den Kopf gehen lassen, was könnte das heißen, wenn alle Berliner irgendwie aufkommen müssten, um diesen Flughafen zu finanzieren, sofort. Und die Antwort ist, eigentlich ginge das nicht. Es ginge sogar nicht, wenn die ganze Bundesrepublik Deutschland diesen Flughafen auf einen Hieb finanzieren müsste. Das heißt, es ist nach unseren Maßstäben, nach den Dingen, die wir machen wollen. Also wir wollen ja ein Stadtschloss wieder aufbauen. Wir haben schon Reichstag wieder hergestellt. Wir haben Milliarden in brandenburgischen Sand gesetzt, in Brandenburg, in diesem Flughafen. Wir haben auch andere Projekte gemacht, die ziemlich daneben gegangen sind. Das sind alle Projekte, die man auf einmal nicht sich leisten kann. Und wenn man darauf verzichtet, dann sind wir alle ein bisschen ärmer. Ohne einen Flughafen geht es auch nicht. Wir wollen alle in den Urlaub. Die Deutschen fliegen, insbesondere die Deutschen fliegen sehr gerne in Urlaub. Wir wollen einen Flughafen haben. Wir müssen irgendwie die Ressourcen auftreiben, damit wir die Bauleute jetzt bezahlen können, damit wir jetzt mal den Flughafen, damit wir jetzt mal nach Teneriffa fahren können. Irgendwie müssen sich die Menschen in der Gesellschaft arrangieren, um das zu machen. Deshalb gibt es einen Kreditmarkt. Deshalb gibt es einen Kreditmarkt, wenn Sie eine Wohnung kaufen wollen, anstatt zur Miete zu leben. Dann müssen Sie sich überlegen, ja, ich möchte das jetzt haben, soll ich mal...
Es ist unwidersprochen.
Ja, das
ist
unwidersprochen. Das muss ich mal zu Ende reden, weil die Menschen das nicht verstehen. Und ja, jetzt müssen wir mit diesen...
Sie unterschätzen 4, die Menschen.
Nee, 4,5 Milliarden müssen wir zusammenbauen. Und dann natürlich, irgendein Mensch, der sowas verwaltet, hat auch Macht. Und das finde ich zum Teil auch verwerflich, dass jemand, ein Mann oder zwei Frauen oder drei zusammen so viel Geld hin und her schieben kann. Aber das so ist es. So eine Gruppe von Menschen können diese Gelder in Bewegung setzen. Und die sind nicht nur Banker, die sind auch andere Leute. Hedgefonds, Manager, das sind auch Leute, die Lebensversicherungen verwalten und schmeißen. Diese Leute haben eine Menge Verantwortung. Und wenn sie ihre Verantwortung nicht wahrnehmen oder irgendwie für die eigene Tasche wirtschaften, dann gibt es Probleme. Und deshalb ist es nicht wahr, dass es perfekt funktioniert. Wir müssen die beaufsichtigen, wir müssen die richtig, richtig auf die Finger schauen. Und wir haben das in Berlin nicht gemacht. Unser lieber Bürgermeister hat es auch nicht so ganz richtig gemacht. Das war auch sein Job. Eigentlich hätte der Aufsichtsrat für den Flughafen auch auf die Finanzierung gucken müssen. Und wenn das nicht passiert, dann gibt es Probleme. Und in der Finanzkrise gab es diese Probleme zuhauf. Und mein Land ist wahrscheinlich geradezu das verantwortliche Land dafür, weil wir die ganzen Innovationen, die sonst nirgends auf der Welt existierten, die wurden alle zusammengeführt. Und es gab diese Europäer, die sehr geduldig waren und haben das alles finanziert. Denn die Deutschen und die anderen Europäer haben zum größten Teil diese Bonds gekauft, um diese großen Späßchen in Amerika zu finanzieren. Okay, das war erstmal meine Eingabe für heute.
Ja, wenn man sich das Lehrbuch anzieht, dann gibt es also in der Regel ein Verhältnis zwischen dem Konsum heute und dem Konsum morgen. Und man oder die Person oder auch der Staat kann wählen zwischen dem Jetzt-Konsumieren und dem in der Zukunft konsumieren. Und den Unterschied macht der Zins. Ist man in der Lage, etwas zu erwirtschaften, was über diesen Zins liegt, oder ist man es nicht? Wenn ja, dann sollte man dieses Risiko eingehen. So wie man argumentiert hat, der Flughafen wird in der Zukunft auch Erträge bringen, die es dann auch für sinnvoll erscheinen lassen, dass man diese Summe ausgibt. Nun passieren offenbar auf dem Weg der Kredit oder während der Kreditgewährung Dinge, die keiner vorausgesehen hat. Wir sehen mal ab von Betrügereien oder sonst was. Man hat es nicht vorausgesehen. Dinge sind passiert. Lässt sich so etwas modellhaft abbilden? Kann man das integrieren? Also wir haben hier ein Einführungslehrbuch. Ich würde nicht sagen, dass der Stand der Wissenschaft auf dem des Einführungslehrbuchs ist. Wie macht man das dann, dass man an einem späteren Zeitpunkt in der Wissenschaft dem gerecht wird?
Das ist eine tolle Frage. Die Kredite bauen auf Ereignisse auf, die wir gar nicht wissen können. Also wir setzen alle in unsere Köpfe die Vorstellung, dass Berlin in 10 Jahren ein Bombenerfolg sein wird und alle jungen Menschen aus aller Welt kommen nach Berlin, um Party zu machen, aber auch Geschäfte zu machen, Steuern zu zahlen. Berlin wird in Geld schwimmen und diese Schulden zurückzahlen. Das ist eine Erwartung. Man kann verschiedene Szenarien sich ausdenken und es gibt noch bessere Szenarien. Also Berlin in den 1890er Jahren war wirklich eine Boomtown. Da konnte man alles finanzieren. Man hat die S-Bahn finanziert mit Schulden, man hat alles Mögliche finanziert. Es kann auch sein, dass man total daneben liegt. Und deshalb liegt es an uns als Menschen, eine korrekte Abbildung der Wahrscheinlichkeiten und irgendwie nach bestem Gewissen und Wissen zu verstehen, was ist möglich und wann ist es Übertreibung? Wann wird uns irgendwie was eingeredet, was gar nicht möglich ist? Und deshalb bin ich eigentlich eher für einen etwas bescheideneren Flughafen, anstatt irgend so ein Größenwahnsobjekt zu machen, weil da kann man tatsächlich später das bereuen. Wir haben schon Frankfurt. Frankfurt macht schon eine dritte Erweiterung. Ja. Und daher, man bedingt alles durch Erwartungen. Wenn Sie ein neues Auto kaufen, dann, also die Deutschen sind sehr vorsichtig, sie nehmen sich nicht so viele Kredite auf, sie sind auch sehr geduldig. Sie ziehen vor, Geld ins Ausland zu geben, als selber Kredite aufzunehmen. Daher ist es vernünftig zu erwarten, dass Menschen sehr, sehr sorgfältig über die Zukunft denken und nachdenken. Und wenn sie das nicht tun, heißt es bei uns entweder Moral Hazard oder es ist nicht Due Diligence. man darf nicht die Unternehmer damit dazu rechnen, weil die meisten Startups machen das mit eigenem Geld oder mit
Venture Capital. Oder mit dem der Familie, ja.
Ja, das ist Geld, was man sowieso wegschmeißt. Das sind keine Schulden. Das ist eine Investition, das ist was anderes. Schulden ist, wenn ich sie vertraglich festmachen kann und ich kann irgendwie, wie in Merchant of Venice, ich kriege meinen Pfund Fleisch von ihnen. Und das ist was anderes und man kann das auch, wie in arabischen Ländern, das verwerflich finden. Also das sind alle Dinge, die ich nicht unbedingt antasten will, aber man muss unterscheiden zwischen Schulden und Risikokapital. Das sind unterschiedliche Dinge.
Ich komme schon zu meiner zweiten Frage. In Ihrem Lehrbuch führen Sie die Figur des Robinson Crusoe ein. Wir sind Daniel Defoe heute schon mal begegnet. Er ist der Erfinder der Robinsonade, eine Form von Utopie. Und Sie und Ihr Co-Autor verwenden diese Figur nun, wie Sie an einer Stelle schreiben, weil sie so praktisch ist. Sie ist zugleich Produzent, Konsument und eigene Regierung. Und dadurch und vor allem ist es eine Figur, die völlig bindungslos ist. Sie ist auf ihrer Insel, sie hat ihre Kokospalmen. Und jeder Tag ist gleich und jetzt kann also Robinson seine Entscheidungen treffen. Ist das etwas, was man in späteren Modellen auch komplexer darstellen könnte oder würden Sie dabei bleiben?
Sicherlich nicht, wenn man vernünftig ist. Also wir machen das als Lehrmittel. Also man muss wirklich, also nicht Lehrmittel, sondern als Lehrmittel, also um zu lehren. Gewisse Dinge können viele Leute, die gar keinen Kontakt zur Wirtschaft haben, nicht verstehen. Ja. Was ist ein Zins? Was heißt Zinseszinsen? Was heißt einfach
eine
Kredit
gute Frage. Geben? Was ist ein Realzins? Das habe ich mich gefragt. Was genau ist der Realzins?
Okay, gut.
Na wirklich, ne? Also vor allem seit dem
Libor-Skandal hat mein Lehrbuch das Interesse bei einem Menschen geweckt, ich bin sehr froh. Ja. Der Realzins heißt, also wir sind in, also ist es schwer zu erklären, wenn man in einer Welt lebt in Deutschland, wo die Inflationsrate 2% ist. Aber in normalen Zeiten müssen Sie immer damit rechnen, dass die Preise steigen und wenn Sie Glück haben und Ihren Arbeitsplatz behalten, steigen Ihre Löhne. Die steigen mindestens so schnell wie die Preise. Die Gewerkschaften werden dafür sorgen und es ist auch gut so. Die wollen vielleicht ein bisschen mehr, weil die Arbeitnehmer produktiver sind. Und wenn das der Fall ist, dann ist diese Zahl 9% für einen Volkswagen-Kredit für ein Auto ein bisschen irreführend, weil wenn ihre Löhne um 2% oder 3% pro Jahr ansteigen, dann ist 9% eigentlich nicht so schlimm. Das heißt, ihre Löhne werden hineinwachsen in diese 9%, ein bisschen davon abfressen. Auch wenn sie Kreditgeber sind, sind Sie bei 9% eigentlich schlecht beraten, einfach darauf einzusteigen. Viele Deutsche und Österreicher haben Geld nach Ungarn geschoben, weil sie dachten, Mensch, Ungarn, 9%, 10%, Island, 11% Zinsen, wuppdi-du, gehen wir mal dahin. Und dann plötzlich gibt es Inflation in Island, es gibt eine Abwertung der isländischen Krone und dann haben sie alles verloren. Insofern, man muss immer ein bisschen rationaler denken und der Realzins ist einfach eine Vorwegnahme der Inflation von den die Erwartungen von Inflation, die gegenwärtig relativ moderat sind. Die Inflationsraten sind sehr moderat, aber ich weiß, in der Zeit in den 70er Jahren war selbst in Deutschland Inflationsraten bei 5, 6, 7%. Es kann passieren, nicht? Und die Leute schauen nach vorne und nehmen das vorweg.
Die schauen nach vorne und Sie gehen jetzt also pädagogisch so vor, dass Sie sagen, wir nehmen erstmal vollständige Voraussicht an und dann, wenn die Studenten etwas reifer geworden sind, dann muten wir ihnen auch schwierigere Zustände zu. Könnte man das nicht auch umgekehrt machen und sagen, wir fangen an mit dem völligen Nebel, völlige Ignoranz. Wir wissen nicht, wie die Zukunft ist. Jetzt gibt es ein Instrument, das uns ein Stück weit hilft, in die Zukunft zu blicken. Und jetzt bauen wir immer mehr solche Mechanismen auf und am Schluss kommen wir zu etwas, das sozusagen asymptotisch sich der vollständigen Voraussicht nähert. Wäre das eine Möglichkeit für das nächste Lehrbuch?
Damit würden Sie sehr viele Studenten abschrecken.
Weil es würde Ihren eigenen Zustand zu sehr widerspiegeln.
Der Zustand des Nichtwissens heißt, ich sehe gar nichts. Ich stehe wirklich im Nebel und habe, ich weiß nicht, ob ich nach Süden oder nach Norden laufe.
Ja, ja.
Und ich glaube, das würde mich jedenfalls relativ entmutigen. Wir glauben, wir Volkswirte glauben, dass Preise, hat Hayek auch gesagt, die Preise haben eine, eine klärende und informative Funktion, und die Preise sind keine Wahrheiten per se, sie bearbeiten Informationen, sie stellen, das sind Maschinen da, die, und jede Aktivität führt zu einer Veränderung des Preises, und diese Information wird an Sie und mich weitergegeben.
Und die Preise sind dann wie Signale, an denen wir uns orientieren können in unserem Nebel.
Richtig. Ja. Und ich meine, um diese Signale zu verstehen, wäre es besser, ohne Nebel zu stehen. Und dann weiß man es. Aber Sie haben recht, wenn Sie sagen, man kann natürlich den Nebel vollkommen vergessen. Und diese Kreditbedingungen, die ich beschrieben habe, die verbinden sich mit Banker, die verantwortlich sind. Und mein Onkel war Banker, in West Texas, im Westen von Texas. Und er hat Geld an irgendwelche Baumwollenfarmer vergeben. Und er sagte, damals gab es eine Menge unbesicherte Kredite. Und er sagte, er könne das als Banker machen, oder er hat es gekonnt, hätte das gekonnt, weil man die Leute in die Augen schauen. Und ein guter Banker soll eigentlich wissen, ohne Rechner, ob ein Typ, ein Mann oder Frau, ein Gauner ist. Nicht? Mhm. Und das war wirklich der Begriff vor 100 Jahren von einem Banker. Es ist jemand, der wirklich mit Menschen umgehen konnte, und jetzt sitzen sie alle vor Terminals und machen ganz andere Dinge, viel Mathematik, aber sie haben sich ein bisschen entfernt von dieser psychologischen, also diese Fähigkeit, einfach mal ihre Vertrauenswürdigkeit einzuschätzen.
Ist da nicht nur ein Instrument durch das nächste ersetzt worden? Also Ihr Onkel war noch in einer überschaubaren Umgebung.
In die Rente gegangen.
Bitte?
Er ist in die Rente gegangen.
Er ist irgendwann in Rente gegangen, aber während er tätig war, hat er also gewusst, wie seine Pappenheimer reagieren, und das hat funktioniert. In einer komplexeren, anonymeren Welt braucht man jetzt andere Instrumente, und so baut man langsam diese Art von Voraussicht auf. Aber sie ist nicht von vornherein irgendwie gegeben. Und wäre es dann nicht sinnvoller, wenn Sie also Ihr Kreditproblem im Lehrbuch behandeln, und dann reden Sie über diese Intertemporalität, aber es kommt kein Kreditgeber vor. Also Freitag tritt nicht auf. Sie hätten dem zumindest
fixen. Der tritt schon auf.
Ja, der tritt auf, aber eher im Sinne von Arbeitskraft. Ich glaube, Freitag als Kreditgeber wäre mir jetzt neu. Wäre das eine Möglichkeit, ihm mal einen anderen Status zu geben, als immer nur den Bimbo zu machen?
Das ist eine gute Anregung, ja, das können wir machen. Das Problem ist, der Kreditgeber, denn das ist ein sehr wichtiger Punkt, der Kreditgeber sollte eigentlich auf die eigene Tasche schauen, und er soll niemals davon ausgehen, dass der Staat ihn aus der Patsche hilft. Und wir dürfen es nicht dazu kommen lassen. Deshalb soll das Volk irgendwie mal immer schauen, dass Banker und Banken nicht nur sich verantwortlich handeln, sondern sie niemals in eine Situation geraten, wo sie einfach sich entschulden können oder ihre Schulden abgeben können an den Staat, wie es jetzt mit Griechenland und die sogenannten nicht privaten Hälter oder Halter von diesen Schulden sind. Und ich will Griechenland gar nicht anprangern, aber vor allen Dingen gerade Ihr Punkt betrifft auch Deutschland, weil Deutschland sehr viel Kredite nach Griechenland geschoben hat, zum Teil auch um Dinge zu finanzieren, die wir gar nicht so richtig gut finden, zum Beispiel die Verteidigungsausgaben von Griechenland oder irgendwelche Abwehrsysteme gegen die Türkei, sollen eigentlich beide NATO-Mitglieder sein. Ja. Aber auf jeden Fall, man muss immer wirklich auf die Kreditgeber als auch auf die Kreditnehmer schauen.
Ich komme zu meiner letzten Frage, weil unsere Ampel schon auf gelb steht. Und die Frage ist bei folgendem Zitat eine Prise von Ironie zu sehen oder nicht? Das Ende dieses siebten Kapitels über Kreditaufnahme endet mit dem Satz: Wie bereits erwähnt, bietet es sich an, die Zeit in zwei Abschnitte aufzuteilen. Heute und morgen, wobei morgen als Metapher für die Zukunft gilt. Übermorgen wird Crusoe gerettet und braucht sich nicht länger mit der Wirtschaft seiner Insel zu beschäftigen.
Dann gehen wir alle in den Himmel.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort für eine Reise, die nun wirklich ewig gedauert hat. Vielen Dank, Herr Burger.
Ja, gern geschehen.